ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Andrea Marleen Esser. Gastgeberin ist Regina Oehler. Andrea Esser ist Philosophieprofessorin in Jena mit einer bayerischen und mit einer hessischen Vergangenheit. Sie ist eine Philosophin, die den Mut hat, in öffentlichen Debatten Positionen zu vertreten, die nicht gerade angesagt sind, die vielleicht nicht so Mainstream sind. Und dabei argumentiert sie klar und gleichzeitig erfrischend offen und entspannt, finde ich. So habe ich sie zumindest kennengelernt. In Jena leitet sie gerade ein großes Forschungsprojekt, wie umgehen mit Rassismus, Sexismus und Antisemitismus in klassischen Werken der Philosophie. Und das ist ein Projekt, mit dem sie auch in die Öffentlichkeit geht, in die Öffentlichkeit gehen will. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für unser Doppelkopfgespräch, Andrea Esser.
Herzlichen Dank, ich freue mich, dass ich da sein kann.
Wenn man auf Ihre Webseite an der Friedrich-Schiller-Universität Jena geht, dann wird man begrüßt von dem Satz: There must be more to life than having everything. Es muss mehr im Leben geben, als alles zu haben. Wie kommt der Satz auf Ihre Webseite, Andrea Esser?
Ja, das ist ein Satz aus einem Kinderbuch, das ich gelesen habe als Kind, von Maurice Sedaq. Und das Buch ist ein bisschen dadaistisch und das heißt Higgledy-Piggledy-Pop und handelt von einer kleinen Katze, die alles hat, aber dann hinausgeht in die Welt, weil sie mehr erfahren möchte. Und der schien mir immer wunderbar, um deutlich zu machen, naja, dass man alles haben kann, aber dass es irgendwie doch noch mehr geben muss, als alles zu haben und dass nicht alles darin aufgeht, naja, sich irgendwie gut und bequem einzurichten.
Ja, jetzt stemmen Sie ja gerade wirklich ein sehr, sehr großes Forschungsprojekt. Rassismus, Sexismus, Antisemitismus in klassischen Werken der Philosophie. Und Sie streben damit sowas an wie eine kritische und selbstkritische Philosophiegeschichte in der Öffentlichkeit, mit der Öffentlichkeit. Viele große Fragen, viele blinde Flecken, von denen wir zum Teil vielleicht doch selber gar keine Ahnung haben. Das ist ja das verrückte Wesen von blinden Flecken. Was hat Sie denn ermutigt, so ein großes Projekt anzupacken?
Also zunächst mal waren es die Fragen, die gar nicht mal so sehr aus der Philosophie herauskamen, sondern aus der Öffentlichkeit. Nämlich ja die Überlegungen, dass ja doch beispielsweise Kant, der letztes Jahr seinen 300. Geburtstag gefeiert wurde, ja, dass es in solchen Texten ganz viele abwertende Äußerungen gibt, eben zu diesen drei Bereichen über andere Völker, über Frauen und nicht zuletzt auch über andere Religionen und Völker, wie über die Juden. Und an mich wurden immer wieder auch von studentischer Seite, ja, sagen wir mal so, ein gewisser Vorwurf, eine Empörung herangetragen, zu sagen, das wollen wir nicht mehr lesen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und in einer gewissen Radikalität. Und es war, glaube ich, diese Radikalität, die mich und dann auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor die Frage gestellt haben, naja, das sind schon berechtigte Einwände, aber wie gehen wir denn jetzt damit um, wenn in unserem hochgeschätzten aufklärerischen Erbe solche Ressentiments, solche Ideologien, die bis heute wirksam sind, niedergelegt sind und wir die dann einfach, indem wir sie lesen und immer weiter lesen, reproduzieren. Was machen wir damit? Das war eigentlich der Anfang. Der Mut, der kam erst schrittweise. Dass wir immer tiefer eingestiegen sind und dachten, das probieren wir jetzt mal.
Mir ist so ein Satz von Ihnen hängen geblieben. Sie haben mal gesagt, mich persönlich interessiert jetzt überhaupt nicht, ob Kant ein Rassist war als Mensch oder nicht. Das ist nicht Ihr Thema, haben Sie gesagt, Frau Esser.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar weniger, dass es mich persönlich nicht interessiert. Es interessiert viele Leute persönlich. Aber ich denke, dass es nicht interessant ist, ob Kant als Person ein Rassist war, ein Sexist, ein Antisemit. Und zwar aus dem Grund, weil wenn man diese Frage so personalisiert, naja, dann ist im Grunde das gesamte Problem auf diese Person Kant konzentriert und es sieht so aus, wie wenn es eine Verfehlung von Kant gewesen sei. Und was man damit aber nicht berücksichtigt und überhaupt nicht mehr in Blick bekommt, ist, dass Rassismus, Sexismus, Antisemitismus eben keine Verfehlung von Individuen ist und dass es nicht an dem Kant und seiner irgendwie persönlich eingeschränkten Sichtweise gelegen haben mag, sondern dass es sich hier um ein politisches Problem handelt und dass es sich hierbei um ein überindividuelles Problem handelt. Also ein Problem, das ganze Gesellschaften haben, das Kant auch nur insofern er in einem gesellschaftlichen Zusammenhang, einem historischen Zusammenhang, einem politischen Zusammenhang steht, der Rassismus und Sexismus und Antijudaismus und Antisemitismus dann auch weiter tradiert, dass das das Problem ist und nicht die Person Kant.
Wobei er ja dann schon auch kräftig dazu beigetragen hat, Antisemitismus, Rassismus weiter zu verbreiten. Das habe ich auch gelernt bei der Vorbereitung zu unserer Sendung, Andrea Isser, dass es zur Zeit Kants durchaus sehr verschiedene Ansichten und Strömungen und Meinungen gab. Also, dass es mehr Zeitgeiste gab als den einen Zeitgeist und Kant sich durchaus auch vielleicht ein weniger antisemitisches Umfeld zum Beispiel auswählen können hätte.
Also gar keine Frage, dass man, wenn man quasi ausmessen möchte, inwiefern der Zeitgeist homogen oder nicht homogen war und inwiefern eine Person wie beispielsweise Kant auch andere Sichtweisen hätte aufnehmen können, dann ist es interessant, sich klarzumachen, was gab es denn für Stimmen damals und waren die denn so homogen, wie wir das heute oftmals propagieren. Aber sie sind natürlich dann immer noch konzentriert auf die Person Kant. Also hätte er nicht anders sprechen können, hätte er nicht anders sich zu dem Thema oder mit dem Thema auseinandersetzen können. Diese Frage ist immer noch auf die Person zentriert. Und wer, wenn man so an die Sache rangeht, außen vor bleibt, das sind wir. Ja, wir stehen ja immer noch in dieser Tradition und es ist ja nicht so, dass wir ja vollkommen andere Probleme und Sichtweisen haben und hätten als Kant und seine Zeitgenossen und dass wir keinen Sexismus, keinen Rassismus, keinen Antisemitismus haben in unserer Gesellschaft. Und insofern wird nicht mehr deutlich, dass wir eigentlich Kants Schriften und Aussagen zum Anlass nehmen sollten, um eine selbstkritische Haltung auf uns einzunehmen und auch eine selbstkritische Haltung insofern, als wir uns fragen müssen, wie lesen wir jetzt diese Texte und wie diskutieren wir sie? Lassen wir das so runterfallen und sagen, oh, war ein Kind seiner Zeit? Und da sehen Sie ja schon, das ist ja durchaus nicht unproblematisch, weil Kind seiner Zeit sein heißt ja dann auch eben ein Kind der Zeit zu sein und die anderen Kinder, die auch sich geäußert haben, kommen dann gar nicht mehr im Blick.
Und wenn wir jetzt gerade beim Stichwort Antisemitismus bleiben, können wir da was lernen über unsere eigenen blinden Flecken?
Ja, was wir lernen können, ist, dass sich, und ich würde das jetzt anders formulieren, würde sagen, oftmals sind es antijüdische Äußerungen und auch Äußerungen gegen das Judentum als Religion, die dann übergehen zu den Juden, also auch hier generalisieren. Also oftmals sind es solche Äußerungen, die in den klassischen Texten auftauchen. Äußerungen wie, dass das Judentum eine unterentwickelte Form sei des Christentums, also quasi überwunden wird in seiner Defizienz. Das ist ein Gedanke, den Sie heute immer noch finden, dass es sich um den Christusmörder handelt bei den Juden. Das sind alles Topoi, also das sind alles Stereotypen, die sich in den klassischen Texten finden. Auch das Stereotyp des geschäftstüchtigen und betrügerischen bis zum lügenden Juden. Dieses Bild wird bei Kant, bei Fichte, finden Sie auch in den Schriften von Hegel. Sie finden dann auch antisemitische Aussagen, zum Beispiel bei Frege. Diese Bilder finden Sie in diesen Texten und Sie werden dann feststellen können, gesetzt, man überlegt, was hat das mit uns zu tun, dass wir dieselben Bilder immer noch in Form von Karikaturen, in Form von Anschuldigungen, in Form von Verschwörungstheorien in unserer gesellschaftlichen Kommunikation haben. Und das wäre der aufklärende Effekt, zu sehen, wie lange diese Tradition besteht und dass wir uns fragen müssen, wollen wir jetzt auch ein Teil der Tradierung sein, indem wir die einfach nur weiterreichen oder müssen wir uns nicht dazu explizit kritisch verhalten?
Und es erst mal auch erkennen, denn ich denke, viele, viele Menschen, wir leben in einer Zeit, in der Antisemitismus unglaublich zugenommen hat, aber ich denke, viele Menschen und wie ich zum Beispiel auch, würde sagen, antisemitisch ich doch nicht. Mhm. Und ich denke, das sind die eigenen blinden Flecken wahrscheinlich.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also natürlich sind wir, würde ich sagen, also die meisten von uns, wenn man sie fragt, ob sie Antisemiten oder Antisemitinnen sind, würden sie natürlich sagen, nein, auf keinen Fall. Wir sind genauso wie wir auch nicht Rassistinnen und Rassisten sind und so weiter. Dann sprechen wir aber über unsere Ideale, an die wir fest glauben und von denen wir überzeugt sind. Und da liegt natürlich die Gefahr, dass man glaubt, nur weil man dieses Ideal hat und es auch hochhält, dass man deshalb frei sei davon. Und worauf es uns ankommt, ist deutlich zu machen, dass auch wenn man an solche Ideale glaubt und sie fest verfolgt, dass sich trotzdem in unserem Denken, unseren Haltungen ja eine Tradition solcher antisemitischen, in diesem Fall Bilder und Stereotypen verfestigt hat, ohne dass wir das je aktiv gelernt haben oder uns aktiv angeeignet haben, die aber trotzdem ihre Wirkung entfalten können. Und das heißt, wir dürfen uns nicht damit beruhigen zu sagen, ja nein, ich bin natürlich keine Antisemitin, keine Rassistin, sondern wir müssen ja aufpassen, dass wir darüber nicht einen kritischen Blick auf unsere Haltungen und auf das, was wir sagen und tun, verlieren. Denn da kann sich möglicherweise so ein, ja ich würde sagen, rassistisches, antisemitisches Wissen, so ist der Topos, bahnbrechen und dann doch auf die eine oder andere Weise sich in unserem Sprechen und Handeln niederschlagen.
Haben Sie noch ein konkretes Beispiel dafür, wo Sie das beobachten?
Ich fand das ganz interessant, dass natürlich der Topos immer noch von den geschäftstüchtigen Juden beispielsweise, die alle natürlich irgendwie doch auch mit in dem Finanzsektor tätig sind und irgendwie da ihre Ränke schmieden, dass dieser Topos dann auch in der Alltagskommunikation wieder auftaucht. Und zwar genau dann, wenn jemand einen jüdischen Bekannten oder eine jüdische Freundin beobachtet und dann so nebenbei deren Geschäftstüchtigkeit herausstreicht und sagt, ist ja auch kein Wunder. Oh. Das ist mir ein paar Mal passiert. Oh. Und zwar von ganz, ganz nahen Personen auch. Und die ich jetzt deshalb nicht verurteilen würde, sondern wo ich nur sagen würde, da bricht eben so ein Topos durch, den wir alle drin haben und der plötzlich dazu führt, dass man Personen unter dieser Perspektive beobachtet. Also, dass man jemanden anschaut und weiß, es ist eine Jüdin und ein Jude und nun denkt sie, ach, und geschäftstüchtig, na klar, und das quasi zuschreibt aufgrund der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe. Mhm. Und ein anderer Punkt, der vielleicht ganz gut ist, der hat jetzt nichts mit dem Antisemitismus zu tun, sondern ich bin kein Morgenmensch. Und ich bin letztens in das süße Leben, das ist ein kleiner Laden bei uns in Schöneberg gegangen. Und da war
also Sie sind Professorin in Jena, aber Sie leben privat genau in Berlin.
Ich lebe in Berlin und ging in diesen kleinen Laden, der heißt das süße Leben. Und da gibt es also Süßigkeiten. Und da stand eine Vitrine mit so schönen, ja, mit Schokolade überzogenen, sie heißen Schokoküsse. Ich war morgens in meinem Tran, ich sagte, ah ja, und dann hätte ich noch gerne, und dann hielt ich inne und dachte mir, jetzt nicht das Wort deiner Kindheit aussprechen. Und dann hörte ich mich sagen, Mohrenköpfe. Und in dem Moment zuckte ich zusammen und dachte mir, es spricht. Ja, also du wolltest jetzt das andere Wort vermeiden und in deinem morgendlichen Tran noch, die Reflexion ist noch nicht ganz da, bricht in dir eine Sprache heraus, die du eigentlich nicht benutzen willst, aber sie ist einfach in dir drin. Es war mir furchtbar peinlich. Die Verkäuferin, eine Portugiesin, hat gelächelt und das einfach übergangen. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass, ja, dass rassistische Sprache in diesem Fall in uns einfach einwandert.
Ja. Ja, aber da sind wir natürlich wieder dann auch mittendrin in dieser Debatte um Cancel Culture. Es fällt mir immer noch schwer, sozusagen das rassistisch zu konnotieren. Also für mich als Kind war das ein Begriff wie Amerikaner oder Portugiese oder wie auch immer. Und ich denke, das war sicher auch interessant, im Kant-Jubiläumsjahr jetzt auf den Spuren rassistischer Tendenzen bei Kant zu gehen und zu schauen, wie versteckt Rassismus uns entgegenkommt.
Ja, ich glaube, das sind vor allem jetzt zwei Punkte. Der eine ist, genau, wir sind in einer Sprache sozialisiert worden, in einer Zeit, wo es kein Problembewusstsein über diese Ausdrücke gab. Ja. Und die ist eben noch manifest und Sprache verändert sich. Ja. Und das ist vielleicht der eine Punkt. Es gibt eine andere Sensibilität dafür. Und man muss jetzt, finde ich, nicht gleich wie die Heuschrecken alle hochspringen, wenn jemand ein Wort verwendet, das man vielleicht unter heutigen Gesichtspunkten als nicht mehr zeitgemäß und angemessen. Sondern es geht ja durchaus darum, in welcher Haltung macht man das und ja, was ist die Intention? Und ich würde auch sagen, vielleicht muss man nicht immer gleich die großen Label, das ist rassistisch, ne, zücken, um jemanden zu verurteilen, weil so kommen wir eh nicht weiter. Sondern man kann ja sagen, ja gut, das ist ja jetzt eigentlich ein Ausdruck, den ich nicht mehr verwenden wollte, aber der brach jetzt eben durch. Ne? Und mir geht es darum, in einer Sprache Achtung und Anerkennung auszudrücken und deshalb versuche ich, Worte zu benutzen, naja, die jemanden nicht verletzen oder die Gruppen nicht verletzen und so weiter. Und ich würde sagen, das ist eigentlich das Ziel dieser Überlegungen, wie sollen wir sprechen. Und nicht, dass wir uns damit gegenseitig fertig machen, um ja letztlich mit welcher Frage, um zu sagen, ich bin dir überlegen, weil ich bin weiter und so weiter. Ne? Also das wäre die eine Überlegung zu Ihrer Frage. Und die andere jetzt, ja, wie ist es mit dem Kant-Ja? Und wie ist es mit den Passagen, die sich bei Kant finden, die durchaus subtiler sind? Also ich jetzt irgendwie den Kant bezüglich der Sprache des 18. Jahrhunderts durchzugehen und ihn zu geißeln, halte ich für eine ganz verfehlte Art, damit umzugehen. Aber es gibt eben sehr subtile Formen, in denen die Abwertung anderer Völker, außereuropäischer Völker, anderer Religionen und eben auch der Frauen sich vollzieht. Und auf die müssen wir Acht haben, weil die eben genauso eine Qualität haben, dass sie sich verfestigen, dass wir sie lesen unter der Autorität des großen Kant und sie dann doch unsere Sichtweise auf die Welt prägen.
Ja, und ich fand auch interessant die Überlegung eben, dass dieser Fortschrittsgedanke, der in der Aufklärung drinsteckt, dass der eben gleichzeitig auch dazu dient, tatsächlich diese Misshandlung eigentlich anderer Kulturen und Traditionen zu rechtfertigen, eben mit der Idee des Fortschritts, und diese Kulturen sind noch nicht so weit fortgeschritten und wir bringen ihnen jetzt den Fortschritt.
Ja, das Fortschrittsthema ist ein wirklich hochinteressantes Thema, weil es einerseits in der aktuellen Diskussion, die jetzt außerhalb von Kant sich befindet, eine große Skepsis dagegen gibt. Also wenn Sie in der interkulturellen Philosophie ein wenig sich kundig machen, dann treffen Sie auf ganz viele, die sagen, Fortschrittsbegriff, da lassen wir die Finger davon. Ne? Das ist einfach alles eurozentristisch. Auf der anderen Seite, und da würde ich mit Adorno argumentieren, ist der Fortschrittsbegriff ein wichtiger Begriff, der nämlich ein emanzipatorisches Potenzial hat. Und wir brauchen den in der politischen Philosophie, weil wir wollen ja durchaus nicht einfach nur den gegenwärtigen Zustand irgendwie gutheißen und sagen, es gibt keine Fortschritte oder es lohnt gar nicht irgendwie sich um eine Verbesserung des Zustands zu bemühen. Und so ist der Fortschrittsbegriff auch mal angetreten. Also er trat im Grunde an in der frühen Aufklärung, um deutlich zu machen, dass wir nicht schicksalshaft in unsere Gegenwart eingelassen sind und dass nicht ein Gott uns an unserem Platz verwiesen hat und wir nichts dagegen machen können. Das wäre also diese Seite, wo ich sagen würde, diese Dimension des Fortschrittsbegriffs, an der müssen wir festhalten, aber wir müssen uns klar machen, dass er eine Ambivalenz und eine Dialektik hat. Und die bricht immer dann auf, wenn wir anfangen, unter Fortschritt nicht nur eine Idee zu verstehen, sondern wenn wir den Fortschrittsbegriff so verwenden, dass wir uns fragen, sind die jetzt auch schon so weit wie wir? Also wenn wir jetzt uns als Maßstab, uns europäische Tradition, Kultur, Rechtssysteme als Maßstab nehmen und daran quasi alles, was uns begegnet, ausmessen und in eine hierarchische Ordnung bringen. Und dann auch meinen, dass das ein Begriff sei, mit dem man naja, dann eben sagen kann, und die sind fortgeschrittener und die sind weniger fortgeschritten und so weiter. Aber tatsächlich, und damit kann man vielleicht der Dialektik auch ein bisschen entgehen, ist der Fortschritt kein Begriff, den man einfach aufkleben kann, sondern es ist ein Begriff, den wir benutzen, um uns zu fragen, ob das, auch retrospektiv, ob das, was wir jetzt gemacht haben, tatsächlich eine Verbesserung ist.
Und um unsere blinden Flecken zu erkennen, Stichwort Eurozentrismus, brauchen wir ja dann vielleicht doch auch tatsächlich gerade eben andere Kulturen, Länder, Traditionen, oder?
Und genau das ist der Punkt, der bei dem aufklärerischen Fortschrittsbegriff und den Studien dazu kaum auftaucht. Also die Überlegung, wir können vielleicht von anderen Kulturen, von anderen Rechtssystemen etwas lernen. Und das, wenn Sie die Reiseberichte beispielsweise der Zeit lesen und auch ganz Auslassungen zu anderen Ethnien und Kulturen, dann taucht dieser Aspekt so gut wie nie auf. Aber es gab Stimmen, die der Meinung waren, dass man etwas lernen könnte, dass man etwas auch gerade nicht nur von den anderen Völkern, Kulturen, Wissenssystemen lernen könnte, sondern dass man vor allem auch etwas über sich lernen könnte und über die Grenzen des eigenen Wissens.
Stimmt. So, und wir brauchen jetzt, glaube ich, erstmal die erste Musik, die Sie mitgebracht haben, Andrea Eser. Mit was fangen wir denn jetzt an?
Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit Bill Withers. A Lovely Day von 1778.
1778?
Entschuldigung. Ich sehen Sie, ich bin schon im 18. Jahrhundert hängen geblieben jetzt. 1978. Und zwar deshalb, ja, weil es eine sehr beschwingende, aufbauende Musik ist, aber durchaus dahinter sich etwas Melancholisches auch verbirgt. Ich bin zum Beispiel kein Morgenmensch. Ich bin morgens, brauche ich eine ganze Weile, bis ich aus dem Dunkeln heraustrete. Und Bill Withers singt, "When the day that lies ahead of me seems impossible to face, then I look at you and the world is all right with me." Und der Punkt ist, genau so geht es mir morgens, wenn ich einen Kaffee unter die Nase gehalten bekomme von meinem Mann, dann komme ich so langsam aus dem Dunklen ins Helle.
Genau, das hören wir jetzt.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit der Philosophin Andrea Marlene Esser, die gerade in Jena ein großes Forschungsprojekt leitet, wie umgehen mit Rassismus, Sexismus und Antisemitismus in klassischen Werken der Philosophie, eine selbstkritische Philosophiegeschichte. Gastgeberin ist Regina Oehler. Ja, Andrea Esser, jetzt müssen wir das mit der bayerischen und der hessischen Vergangenheit, glaube ich, mal aufklären. Sie sind in München geboren, 1963. Sind Sie auch in München aufgewachsen?
Ja, ich bin in München aufgewachsen und habe dort auch studiert.
Und zwar Philosophie. Und Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, eigentlich wären Sie auch ganz gern Journalistin geworden erstmal.
Ja, ich habe zwar mit Philosophie angefangen, aber habe dann mein Studium auch durch kleine Artikelchen fürs Feuilleton und im Lokalen finanziert. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Und eigentlich wollte ich ganz schnell dann den Magister machen, um auf eine Journalistenschule zu gehen oder mich bei der Augsburger Allgemeinen, wo ich auch gearbeitet habe, um ein Volontariat zu bemühen. Und das hat sich dann aber geändert.
Was hat Sie davon abgehalten, diesen Plan umzusetzen?
Ja, das war ganz interessant. Im Grunde hat sich das während der Magisterarbeit verändert. Da habe ich irgendwie Feuer gefangen für die Fragen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und da ist eine anfängliche Enttäuschung, die ich über die akademische Philosophie hatte, dann, ja, kann man sagen, zurückgetreten über die Begeisterung der Beschäftigung. In diesem Fall war es auch Kant. Und zwar, ich habe über den Freiheitsbegriff von Kant und Rawls gearbeitet. Und während dieser Magisterarbeit habe ich mir gedacht, okay, das ist wirklich sinnvoll, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Das sind die Fragen, die mich interessieren. Das sind auch politische Fragen, die mich interessieren. Und ich glaube, ich möchte jetzt da weitermachen.
Kann man das in drei Sätzen erzählen, was da bei dem Freiheitsbegriff bei den beiden Philosophen so sich so angefixt hat?
Ja, es waren, also ich glaube, es war das eine war überhaupt durch so eine intensive Beschäftigung mit Texten und mit einem Begriff ein bisschen auch wegzukommen von dem eigenen Ich. Also sich mit Fragen zu beschäftigen, die was mit einem zu tun haben und die einem auch Antworten geben auf Fragen, aber die nicht dauernd nur um persönliche Fragen kreisen. Das hat mir, ja, hat mir eine neue Welt auch eröffnet. Und das andere war, dass das Verständnis von Freiheit, das ich in der kantischen Lehre gefunden habe, dass mich das sehr überzeugt hat im Unterschied zu Rawls, weil Kant nämlich Freiheit als ein eben interpersonales Verhältnis, als ein Verhältnis zwischen Personen, als ein Verhältnis von Verbindlichkeit zwischen Personen und Verpflichtungen versteht und nicht als liberale Freiheit, die darin aufgeht, zu tun und zu lassen, was man will. Ich habe irgendwie letztens ein Interview, glaube ich, gelesen mit Lindner. Aufgeklärter Egoismus, das wäre, ne, aufgeklärter Egoismus wäre im Grunde so ein Freiheitsbegriff, tun und lassen, was man will. Das ist das, was ich liberale Freiheit nenne. Und das hat letztlich überhaupt nichts mit diesem, ja, gesellschaftlich und über die Allgemeinheit fundierten Freiheitsbegriff zu tun, den man in der kantischen Tradition finden kann.
Finden kann und den Sie da gefunden haben.
Genau, ja. Den ich gefunden habe, aber es gibt durchaus auch Lesarten, die jetzt eher so eine liberale Dimension der Freiheit bei Kant stark machen. Und da würde ich eben eine andere Tradition auch, das sind vor allem die Marburger Neukantianer, die da angeschlossen haben und die ganz stark gemacht haben, dass Kant eben Freiheit als Verbindlichkeit, als Verpflichtung gedacht hat, als gegenseitige Verpflichtung und erst dann, wenn wir quasi gemeinsam Bedingungen der Freiheit entwerfen, dann realisieren wir auch wirklich Freiheit. Und tun und lassen, was man will, das ist eigentlich nicht Freiheit, das ist Handlungsmacht.
Spannend. Und Sie sind ja tatsächlich dann nachher auch als Philosophieprofessorin nach Marburg gegangen. Aber vorher haben Sie noch was ganz anderes gemacht. Sie haben nämlich auch ein Praktikum gemacht bei der UN, und zwar in einem Flüchtlingscamp.
Ja, ich war als Studentin sehr viel im Ausland unterwegs und habe eben auch im Ausland gearbeitet. Ich war in Südostasien, in Indien, in Thailand, in Myanmar, in Indonesien unterwegs. Und das jetzt nicht nur so für 3 Wochen als Urlaub, sondern für mehrere Monate oft. Und habe eben dann auch in solchen Zusammenhängen gearbeitet und dort viel, ja, erfahren, worum ich sehr, sehr dankbar bin. Und das hat mir auch ein bisschen diesen außereuropäischen Blick und auch die Verhältnisse, zum Beispiel eben an der thailändischen Grenze, zu Kambodscha, die haben mir einiges, ja, wie soll man sagen, einiges vermittelt, was ich nie mehr vergessen habe.
Da haben Sie in einem Flüchtlingscamp gearbeitet.
Da habe ich in einem Flüchtlingscamp gearbeitet. Das war nicht sehr lange, aber es hat mir ausgereicht, um mir klarzumachen, wie privilegiert mein europäisches Dasein ist und wie viel anders die Welt außerhalb von dem ganz kleinen Europa dann gelagert ist, welche Probleme sich da auftun. Ich bin mal in Berlin mit ein paar Kommilitonen damals nach meiner Promotion im Auto gesessen und dann fragten sie mich, warst du denn auch mal im Ausland? Und dann sagte ich, ja, ich war in Indien und Myanmar und so weiter. Und dann drehten sie sich um und haben gelacht. Und dann dachte ich mir, aha, ich glaube, das meinen die nicht mit Auslandserfahrung. Deren Frage richtete sich darauf, ob ich in Harvard und Cambridge und sonst wo gewesen bin. Und da habe ich mich dann etwas zurückgezogen, innerlich und auch äußerlich. Und es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich überhaupt wieder über diese Form der Auslandserfahrung spreche, weil die eigentlich, wie ich gemerkt habe, dann im Akademischen ja überhaupt keine Wichtigkeit beinhaltet. Und das fand ich erstaunlich.
Das ist krass. Und Sie haben auch auf der Webseite zu Ihrem Projekt, die übrigens sehr spannend ist zu lesen, steht auch ein neuer Erfahrungsbericht von Ihnen, Andrea Esse. Da erzählen Sie nämlich, wie Sie zu einem wissenschaftlichen Kongress nach Brasilien fahren und da auch eine überraschende Frage gestellt bekamen.
Ja, das sind, würde ich jetzt mal sagen, so die Alltagserfahrungen in der akademischen Philosophie, die mir auch noch einmal, Sie haben vorhin nach dem Mut für das Projekt gefragt, die mir nochmal den Mut und den, auch die Werfe, wir müssen dieses Projekt machen, gezeigt hat. Und zwar war es so, dass es schon ein paar Jahre her, eine kleine Tagung in Brasilien, ich erzählte das anderen Kollegen, also jetzt nicht meinen jetzigen, sondern Kollegen auf einem kleinen Umtrunk. Und die Antwort war, ach, du fährst nach Brasilien, hältst Kant-Vortrag, leistest du dort Entwicklungshilfe? Und das fand ich schon eine unglaubliche Überheblichkeit. Vor allem auch, als ich dann in Brasilien war, hörte die nicht auf, weil ich fand es ein bisschen unangenehm, wie die deutschen Kollegen vor allem aufgetreten sind. Auch mit dem Gestus, wir haben hier eigentlich nichts zu lernen, sondern wir haben hier Wissen zu exportieren. Und ich allerdings muss sagen, ich fand die brasilianischen Kolleginnen und Kollegen ausgesprochen interessant, ausgesprochen sachorientiert und auch in einer wunderbaren Weise unkapriziös. Also alles Eigenschaften, die eigentlich einen Erkenntnisfortschritt voranbringen.
Ja, dazwischen lagen diverse Professuren, die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht alle aufzeichnen, aber Sie waren eben auch im Hessischen 10 Jahre lang in Marburg und haben eigentlich auch immer noch viel Kontakt nach Frankfurt, weil Ihr Mann Professor ist an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und dann haben Sie sich aber entschlossen, ostwärts zu gehen, nach Jena. Und jetzt machen Sie eben gerade ein Projekt, wo Sie ganz dezidiert sich, denke ich, auch an die Jenaerinnen und Jenaer wenden. Also dieses Public Philosophy Projekt. Sie haben vor, also in die Öffentlichkeit zu gehen, zum Beispiel ganz gezielt auch Aktivistinnen und Aktivisten anzusprechen. Wie sieht das aus?
Ja, das ist ein Teil des Projektes. Der Gedanke war, wir müssen eigentlich mit unserem Anliegen, wenn wir wirklich auch zur Selbstkritik anregen wollen, dann müssen wir raus aus der akademischen Welt und müssen versuchen, dass wir ja in und mit der Öffentlichkeit diskutieren und nicht, ich habe vorhin schon vom Exportmodell gesprochen, und jetzt nicht irgendwie Public Philosophy so verstehen, dass man dann andere aufklärt als Expertinnen und Expertentum, also quasi das vor sich herträgt und die Jena oder wen auch immer Bevölkerung belehrt, sondern wir versuchen Public Philosophy so zu verstehen, dass wir mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und da kommen wir in der Tat auch mit Aktivistinnen und Aktivisten ins Gespräch, aber eben auch mit Personen, die vielleicht mit dem Thema überhaupt nichts zu tun haben wollen, aber zufällig dann auf uns treffen, sei es bei einer Stadtführung, sei es im Zusammenhang von Museen und Ausstellungen, sei es im Zusammenhang von Diskussionsrunden. Und so versuchen wir also auch in anderen Räumen als der Universität ins Gespräch zu kommen erst einmal.
Und das gelingt?
Das gelingt nicht immer, aber es gelingt immer wieder und dann ist es besonders beglückend. Ich kann Ihnen ein bisschen sagen, die Schwierigkeit auch an diesem Projekt ist, dass, und das betrifft jetzt nicht nur die sogenannte Öffentlichkeit und die Bevölkerung, sondern das betrifft genauso gut auch die akademische Welt, dass die Diskussion in Bezug auf dieses Projekt so derart polarisiert ist und so derart emotionalisiert ist.
Also sagen wir nochmal Projekt, wie umgehen mit Rassismus, Sexismus und Antisemitismus in klassischen Werken der Philosophie.
So ist es. Und sobald jemand Rassismus hört oder Kant und Rassismus diese Verbindung hört, kann es vorkommen, dass diese Person einfach quasi keinerlei Bereitschaft zu irgendeiner Differenzierung mehr zeigt, sondern dass es einfach nur noch um die Frage geht, hopp oder top, war Kant ein Rassist oder war es nicht? Oder einfach, ich habe auch schon Zuschriften bekommen, lesen Sie doch erstmal Kant, was irgendwie ganz lustig ist, weil den lese ich ja nun schon länger und ja, ich versuche Kant zu lesen und zu verstehen. Aber es ist so, dass also diese Polarisierung der Diskussion es nicht leicht macht, da Zwischentöne reinzubringen, eine Differenzierung reinzubringen, Ambivalenzen zu halten. Also zu sagen, man kann sich mit Kant und sollte sich mit Kant weiterhin auseinandersetzen, aber vielleicht nicht diese Dimensionen verschweigen, die in diesem Werk auch angelegt sind oder die wir heute als problematisch empfinden. Und das sagt uns eigentlich sehr viel über unsere heutige Rezeptionsfähigkeit, also die Fähigkeit, die Welt oder Texte oder andere wahrzunehmen, dass das sehr stark immer schon unter dieser polarisierenden für mich oder gegen mich Haltung geschieht. Und das ist jetzt weder dem Projekt noch Fragen, die kompliziert sind, irgendwie zuträglich. Und damit kämpfen wir auch ein bisschen.
Und Sie halten mit Ihrem Projekt auch da dagegen, würde ich mal sagen.
Also das ist unser Anliegen. Wir sollten uns ja vorsichtig und kritisch mit diesem ambivalenten Erbe, das wir aus der Tradition haben, auseinandersetzen und vielleicht dieses Polarisieren versuchen zu überwinden. Und wir sollten vielleicht auch es mehr schaffen, Ambivalenzen auszuhalten.
Ja, und vielleicht gibt es auch Ambivalenzen bei der nächsten Musik, die Sie mitgebracht haben. Die geht zurück zu Ihren bayerischen Wurzeln vielleicht und ist was ganz Besonderes, finde ich.
Ja, also das nächste Lied, das heißt Die Wäsche. Und das ist von Kofelkschor. Also wahrscheinlich kann nur ich das jetzt aussprechen. Der Kofel ist ein Berg im Ammergau und Kschor ist bayerischer Ausdruck für Geschrei. Und die Band hat sich zwar meines Wissens aufgelöst, aber sie existiert vielleicht manchmal noch in kleinen Gruppierungen weiter. Mir gefällt sehr gut daran eine gewisse Melancholie, die in diesen Liedern liegt. Und die Liedermacher, diese und andere bayerische Liedermacher, versöhnen mich ein bisschen mit meiner bayerischen Heimat, mit deren Politik ich insbesondere in meiner Jugend, aber auch immer noch ein bisschen gerungen habe. Und ja, da liegt auch eine gewisse Ambivalenz.
Die Wäsche trocknet an der Sonne. Die Wäsche trocknet auch am Wind. Die Wäsche trocknet auch am Licht. Wie schön ist das eigentlich? Die Wäsche trocknet an der Sonne. Die Wäsche trocknet auch am Wind. Die Wäsche trocknet auch am Licht. Wie schön ist das eigentlich? 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 Die Wäsche trocknet an der Sonne, die Wäsche trocknet auch am Wind, die Wäsche trocknet auch am Licht. Wie schön ist das eigentlich? Die Wäsche trocknet an der Sonne, die Wäsche trocknet auch am Wind, die Wäsche trocknet auch am Licht. Wie schön ist das eigentlich? 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 Wie schön ist das eigentlich?
Wie schön ist das eigentlich? Fragen stellen, professionell Fragen stellen, das ist die Arbeit unseres Doppelkopfgastes heute. Das ist die Philosophin Professor Andrea Marlen-Esser. Zum Nachhören oder Weiterempfehlen finden Sie dieses und alle anderen HR2-Doppelkopfgespräche auch in der ARD-Audiothek. Ja, war jetzt eine heitere Musik, die wir gehört haben. Raue Töne gibt es im Moment in der Politik. Was sagen Sie als Philosophin dazu?
Ja, also was auffällt, ist eben diese starke Abwertung, gegenseitige Abwertung, die sprachliche Abwertung, Simplifizierung auf der anderen Seite auch, Polarisierung, Emotionalisierung des Politischen. Und das hat auch natürlich seine Effekte. Also ich denke mir immer, wenn ich morgens Rundfunk höre, was ich leidenschaftlich jeden Morgen lange tue, dann frage ich mich, ob das einen guten Vorbildcharakter hat. Also man beschwert sich einerseits darüber, dass die Bevölkerung eine Politikverdrossenheit jedenfalls in Teilen zeigt oder sich irgendwie radikalisiert und abwertend äußert gegen die Politiker bis hin zu tätlichen Angriffen. Aber auf der anderen Seite, muss ich sagen, ist die Art und Weise, wie miteinander gesprochen wird im politischen Kampf, eine, die da nicht unbedingt ein Korrektiv darstellt. Und das finde ich ein bisschen bedrohlich, ja, dass es eine Anpassung quasi auch der Debatten an den Populismus gibt.
Ja, was könnte da ein Gegengift dagegen sein?
Ja, das Gegengift scheint mir zu sein, das unermüdliche Versuchen, Differenzierungen in die Debatte einzubringen. Und da ist natürlich sind auch die Medien sehr wichtig. Also die Möglichkeit, Raum zu geben, um Gedanken rauszuholen oder Positionen rauszuholen aus einem reinen Schwarz-Weiß. Dazu braucht man ein bisschen Zeit. Man braucht jemanden, der gute Fragen stellt. Und das mit den guten Fragen ist etwas, was teilweise vielleicht noch mehr im Fernsehen meine Beobachtung, meine subjektive Beobachtung, mein Eindruck ist, was teilweise sehr zurücktritt hinter ein Fragen im Sinne von Provozieren. Man möchte, dass der andere, die andere irgendeine scharfe Sache von sich gibt, ein Thema scharf macht. Und da sind mir manchmal manche Moderatorinnen und Moderatoren, gehen mir da zu sehr auf das Bedürfnis nach irgendeiner knackigen These, im Grunde dem Populismus entgegen. Ja, da müsste man versuchen, gegenzusteuern. Müsste man, sage ich, das ist das Mystische. Rheinländisch gesehen ist das Mystische. Mal sehen, ob das klappt. Aber es gibt sowieso nur eine Möglichkeit in diesem Bereich. Weitermachen, weiterwurschteln, versuchen irgendwie gegen dieses Schwarz-Weiß-Schema, gegen das Scharfmachen, gegen die Emotionalisierung vielleicht anzugehen. Und es gibt bestimmt genug Journalistinnen und Journalisten, die dieses Bemühen auch verfolgen. Und denen wünsche ich einen langen Atem.
Tja. Und manchmal gibt es ja vielleicht auch Überraschungen, die einen weiterbringen. Ich fand es sehr überraschend, als Sie im Vorgespräch gesagt haben, dass wir in unserem Selbstverständnis so apolitisch geworden sind, wenn wir nur wählen nach unseren eigenen Interessen und dass wir uns damit so apolitisch verhalten würden. Warum verhalten wir uns da apolitisch und wie verhalten wir uns politisch, wenn wir das wollen?
Ja, das hängt ein bisschen mit dem Freiheitsbegriff, von dem wir gerade gesprochen haben, zusammen. Das Politische, da finde ich, hat Hannah Arendt was sehr Erhellendes gesagt. Das Politische ist einerseits das Öffentliche, also das, was öffentlich beispielsweise geäußert wird. Aber es ist eben auch nicht nur das Äußern und das Durchsetzen eigener Interessen oder Gruppeninteressen, sondern das Politische bedeutet, dass ich meine Gedanken und meine Äußerungen unter der Anerkennung der Pluralität äußere.
Und was heißt das jetzt für mich als Wählerin?
Ja, als Wählerin können Sie im Grunde in zweierlei Hinsicht an die Sache rangehen. Sie können sagen, das hier sind meine Interessen und wer vertritt die am besten? Also welche der Parteien vertritt am besten mein originäres Interesse? Oder aber ich frage mich, da wir eine repräsentative Demokratie haben, welche der Parteien realisiert Interessen, von denen ich der Meinung bin, dass sie für die gesamte Gesellschaft, für die Pluralität, für die Verschiedenheit der Gesellschaftsmitglieder eine Verbesserung bringt. Und das Politische geht natürlich nicht im Wählen alleine auf, ne? Sondern das Politische wäre eben auch außerhalb der Wahlen und der Parteipolitik bedeutet das einfach in jeder Sitzung kann ich mich fragen, versuche ich jetzt hier einfach mein Ding durchzuziehen oder gebe ich meine Vorschläge und Gedanken auch ein in eine Pluralität, in dem Fall der Sitzungsmitglieder, und naja, und sehe auch zu, wie die sich verändern. Also die Ziele können sich ja auch im Rahmen einer Diskussion, einer Debatte verändern. Und dann gehe ich vielleicht aus einer, nehmen wir mal so eine kleine Sitzung, aus einer kleinen Sitzung raus, in der sich zwar mein persönlicher Zweck nicht realisiert hat, aber ich im Laufe der Auseinandersetzung gemerkt habe, ja, dass vielleicht jetzt sich der Zweck, den ich eigentlich verfolgt habe, verändert habe, aber dass es nun viel besser ist. Ist ein bisschen idealistisch gedacht, aber ohne einen Idealismus, glaube ich, kommt man gar nicht weiter im politischen Zusammenhang.
Und das ist dann eben wirklich eigentlich auch so ein Eingebundenes, also so in Zusammenhängen denken, aber auch sich eingebunden fühlen in eine Gesellschaft oder in eine Gruppe, die bei einer Sitzung zusammen sich findet. Also eigentlich auch eine andere Form der Verbundenheit miteinander.
In der Tat, also das ist das, was Hannah Arendt auch meint. Sie spricht vom Gewebe. Also im Grunde ein Eingewobensein, also die Anerkenntnis. Und sie würde eben sagen, das ist eine Tatsache. Wir sind nicht alleine. Wir sind als Individuen sind wir nur eine Abstraktion von diesen Bindungen, in denen wir stehen. Und wenn wir wirklich politisch arbeiten, sprechen und denken wollen, dann müssen wir im Grunde uns klar machen, dass das alleine überhaupt nicht geht. Und es ist auch nicht, wenn viele Individuen alleine ihre Zwecke versuchen durchzusetzen. Das hat überhaupt nichts mit einem politischen Feld zu tun, sondern wir sind eingebunden, wir stehen in einem Gewebe, das Dynamiken hat, das eine Verbundenheit hat, ob wir das wollen oder nicht. Und so müssen wir im Grunde versuchen, miteinander zu sprechen und Lösungen zu finden.
Jetzt rennt mir fast ein bisschen die Zeit davon, Andrea Eser. Und Sie haben im Vorgespräch gesagt, es wird immer viel bei unserem Projekt über Rassismus geredet, vielleicht noch über Antisemitismus, wenig über Sexismus. Genauso geht's uns jetzt. Und jetzt nehmen wir uns vielleicht nochmal die letzten wenigen Minuten doch nochmal Zeit. Weil Sie sagen, Sexismus in der Philosophie, das ist kein Thema von gestern.
Ja, das ist wie die anderen Themen Rassismus und Antisemitismus auch kein Thema von gestern. Und ja, da kann man eigentlich am leichtesten die Bezüge zur Gegenwart in der akademischen Philosophie, wenn wir die jetzt als Beispiel nehmen, ziehen. Weil es ist so wie mit dem ganzen Projekt, da sagen alle mal, ja, es ist unheimlich wichtig, ja, das Projekt. Aber es dann wirklich real auch aufzunehmen, zu diskutieren, zu sehen, wie weit dieses Projekt dann auch in die eigene Praxis geht, das ist ein zweiter Schritt. Und was jetzt den Sexismus angeht, den finden Sie natürlich, jetzt nehmen wir nochmal den Kant oder den Hegel, da haben wir das schöne Geschlecht und da haben wir auch natürlich die Skepsis, dass Frauen aufgrund ihrer, ich würde ja sagen, ihrer Ausbildung, ihrer gesellschaftlichen Position, aber in diesen Texten oft eben schon aufgrund ihres Geschlechts irgendwie denken können. Und da könnte man sagen, ja, der Kant, der alte Sexist, hätte mal seinem Freund Hippel, der eine richtig gute aufklärende Schrift über die Ehe und die Frauen verfasst hat, besser zugehört. Aber wir könnten auch untereinander sagen, man könnte sich auch vielleicht auch den Frauen, die in der Philosophie, in der akademischen Philosophie sind, besser zuhören, was sie so an Erfahrungen machen. Und die Erfahrungen in der akademischen Philosophie von Frauen sind nach wie vor so, dass diese Topoi, Frauen müssen schön sein, sollten schön sein. Es macht sie nicht schön, wenn sie besonders durchsetzungsfähig oder klug sind. Dieses Stereotyp gibt es immer noch. Und natürlich auch die Skepsis, ob Frauen denn nun wirklich zu so abstrakten philosophischen Theorien fähig sind. Auch diese Skepsis kann man auch heute immer noch treffen. Und das ist insofern sehr interessant, dass auch hier, ich würde sagen, oftmals ein mangelndes Problembewusstsein auch bei den Kollegen vor allem da ist, die überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass Frauen in der akademischen Philosophie ganz andere Erfahrungen machen, als sie machen. Also ich saß mal bei einer netten Runde von wirklich netten Kollegen, die sich darüber einig waren zu sagen, ja, also Me Too, sowas gibt's in Deutschland nicht. Das ist ein amerikanisches Phänomen. Und ich habe so eine Weile zugehört und zugeschaut und dann irgendwie gesagt, aha, und wollt ihr nicht mich mal fragen, wie meine Erfahrungen sind? Und das war insofern interessant, also das waren jetzt keine Holzköpfe oder so, aber sie sind einfach von ihren Erfahrungen ausgegangen und ihnen ist das in dem Sinne noch nicht über den Weg gelaufen. Naja, kein Wunder. Ja. Aber ich habe letztens in einem Netzwerktreffen der DFG einen Workshop gehalten und es war einigermaßen erschütternd, was mir die jungen Nachwuchswissenschaftlerinnen erzählt haben, wie sehr sie auch mit leiblichen Übergriffen zu kämpfen haben. Also mit dem angetatscht werden, mit dem irgendwie jemand ein bisschen auf die Pelle rücken, auch es gibt auch eine ganze Reihe von wirklich hochproblematischen Begegnungen, die fast nicht mitteilbar sind, weil dafür auch, ich würde sagen, keinerlei Sensibilität herrscht. Das wäre jetzt so das Krasseste, aber es gibt auch weniger krasse Formen des Sexismus, wenn wir das so nennen wollen. Ja, ich bin zum Beispiel, als ich in Jena anfing, gab es einen kleinen Empfang, ich glaube, es war ein Weihnachtsempfang und ein Kollege aus der Universität kam auf mich zu und sagte, ja, Frau Esser, ich wollte Ihnen nur sagen, es war sozusagen das Entree, wir halten hier nichts von politischer Korrektheit. Oh, und dann sagte ich, aha, und warum sagen Sie das mir? Das Gespräch war dann auch etwas irritiert, aber Sie sehen, es ging jetzt darum, dass einem sofort alles Mögliche zugeschrieben wird als Frau. Also es ist klar, dass ich eine große Vertreterin der politischen Korrektheit sein muss, weil ich eine Frau bin. Es ist klar, dass ich mich für sogenannte Mädchenthemen wie die Ästhetik interessiere als Frau. Ich habe über Ästhetik promoviert und ein Kommilitone sagte mir auch, ach, das ist ja ein typisches Mädchenthema. Interessanterweise auf den Lehrstühlen für Ästhetik keineswegs nur Frauen. Ne? Also da ändert sich dann das Mädchenthema.
Wie überhaupt auf den Lehrstühlen? Nicht nur Frauen sitzen und auch in den anderen attraktiven Stellen nicht nur Frauen sitzen. Nicht?
Ja, da ist in der Tat immer noch auch Luft nach oben. Und es scheint immer noch Schwierigkeiten zu geben, qualifizierte Frauen zu finden.
Ja, die strukturellen Probleme hören da irgendwie auch nicht auf. Ja, da passt vielleicht ganz gut die letzte Musik, die Sie mitgebracht haben, Andrea Esser. Respect.
Respect von Aretha Franklin. Ja, da muss ich gar nicht viel sagen. Das ist eine Forderung, die alles andere als überflüssig ist. Damals und heute, der Song ist von 1967 und hat nichts an Aktualität verloren.
Andrea Esser, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser HR2-Doppelkopfgespräch. Und als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler.
Ich danke Ihnen.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.